Willkommen zu einer neuen Folge Königsdisziplin Procurement Made in Europe. Heute sprechen wir über eine echte Unternehmerinnen-Journey, über Lieferanten, Wachstum und darüber, was wirklich hinter einer funktionierenden Lieferkette steckt. Ich freue mich ganz besonders, Christina, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du mein Gast bist. Ich spreche heute mit Christina Niedl von Lottacurls. Sie ist CEO und Co-Founder und freue mich richtig aufs Gespräch. Und ich schlage vor, bevor wir starten, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Sehr schön. Danke, Margot. Freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Bin die Christina, bin eine der beiden Gründerinnen von Lottacurls. Lottacurls ist das Lockenband für Locken ohne Hitze. Wir meine, das eine Haarpflegeserie generell aufgebaut, vor allem rund um dieses Lockenband. Und der Fokus ist immer Locken ohne Hitze, natürliche Locken, genau, für den Alltagsbereich.
Genau, es ist ein sehr schönes Produkt. Ich kenne die Christina, wie gesagt, schon länger. Der Weg, wir gehen schon gemeinsam länger einen Weg. Sie war auch mal Kundin bei Brockfit. Wir sind aber noch immer im engen Austausch und daher freut es mich umso mehr, dass ich in meinem Podcast jetzt auch mal wirklich Einblicke geben kann von einem Startup, das begonnen hat, das mittlerweile in einer sehr interessanten und starken Skalierungsphase ist, dass man so ein bisschen die Journey zeigt und dass wir uns heute konkret anschauen, was sind denn wirklich die Herausforderungen bei einer Lieferantensuche und wie kann man sie meistern? Und dass wir dann auch übergehen, wie findet man auch den richtigen Lieferanten und wie baut man dann vor allem langfristige, erfolgreiche Beziehungen auf? Gut, genau. Ich würde sagen, let's go, wie unser Motto immer ist. Du hattest ja schon vor Jahren ein Produkt, also das Produkt, was du uns gerade gezeigt hast, das extrem gut gelaufen ist, aber deine Lieferkette, Luxusproblem, wurde plötzlich zum Bottleneck. Genau. Was war denn der Moment, wo du dann gemerkt hast, ja, okay, so geht's nicht weiter, so kann ich nicht weiter wachsen, ich muss jetzt in meiner Lieferkette echt was unternehmen?
Ja, wir haben von Beginn an eigentlich eine Lieferantin gehabt, mit der hat alles super funktioniert, mit den kleinen Mengen, die wir damals einfach auch zu Beginn hatten. Je größer wir geworden sind, und Gott sei Dank sind wir auch sehr schnell größer geworden, desto schneller habe ich gemerkt, okay, größere Mengen, mehr Qualitätsprobleme, Lieferengpässe, kann nicht mehr in der Zeit geliefert werden. Das waren alles so Probleme, weil ich mir gedacht habe, irgendwann, boah, ich weiß, ich könnte mehr verkaufen, hätte ich mehr Ware, aber ich habe gerade nicht mehr da. Und das war dann für mich ein großer Ansporn zu sagen, gut, scheinbar komme ich mit der aktuellen Lieferantin einfach nicht mehr so in der Art und Weise weiter. Und ich brauche so und so eine zweite Lieferantin, die ich mir parallel aufbaue, ja, damit ich dieses Bottleneck, ich habe nicht genug Produkte, um zu verkaufen, eben umgehen kann.
Das ist dann schwierig, oder? Wenn man so rasch reagieren muss und rasch eine Lieferkette herzaubern muss, beziehungsweise rasch jemanden finden muss, wo man dann wirklich skalieren kann und halt weiterarbeiten kann. Was war denn da für dich die Herausforderung oder was ging denn in deinen Kopf damals so rum? Was waren denn so deine Gedanken?
Ja, zu Beginn denke ich mal, na super, okay, das wird jetzt auf der einen Seite zu klein, wir wollen aber mehr verkaufen, ich muss jetzt schneller Lieferantin finden, aber dieser Gedanke von, ich finde jetzt einfach einmal schneller neue Lieferantin, ist natürlich nicht so drinnen und das war mir von Beginn an bewusst, dass es schon ein längerer Prozess ist, bis ich mir eine weitere Lieferantin aufgebaut habe, mit der ich gut arbeiten kann. Also im Kopf war dann eher so, ich sollte wirklich lieber gestern als heute anfangen und mir einfach schnell umschauen um diese zweite Lieferkette.
Und du hast ja sehr früh begonnen und sehr früh realisiert, ich kann mich erinnern, Lieferanten persönlich zu treffen, vor Ort zu sein, Beziehungsmanagement zu machen. Ja? Was hat sich denn verändert für dich oder für die Lieferantenbeziehung, als du diesen Schritt auch gemacht hast, vor Ort zu gehen und persönlich den Lieferanten dann wirklich auch zu treffen und nicht nur zu Zoomen oder Google Meetings zu haben oder zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben? Weil das ist ja mitunter etwas, wir sprechen ja hier auch über Europa-Sourcing, wir sprechen ja über Lieferketten in Europa. Und da gibt es ja auch Unterschiede zu Asien. Und in Europa, das predige ich ja immer wieder, ist das extrem wichtig, dieses Beziehungsmanagement, dieses Hingehen, Hinfahren. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal schildern, wie wichtig das ist, aus deiner Sicht.
Ja, was hat sie verändert? Alles hat sie verändert in Wirklichkeit. Also zu Beginn ist natürlich ganz nett, wenn man die ganzen Lieferantenkontakte hat, alles grundsätzlich abklärt. Man bekommt natürlich auch so ein bisschen ein Gefühl, wie schnell antworten die und so dieser erste Eindruck. Aber ich habe dann wirklich auch gemerkt, ab dem Moment, wo ich dann wirklich vor Ort war und wir vor Ort unsere Gespräche führen haben können, haben wir so viele Missverständnisse irgendwie auch aus dem Weg räumen können. Natürlich, man hat es natürlich trotzdem auch zweisprachig mit Deutsch und Englisch meistens. Aber man hat einfach gemerkt, zu Beginn war ich so jemand, der anfragt und vielleicht Interesse hat. Gegangen von diesem Termin bin ich aber mit, genau mit dem Vertrauen, das ich eigentlich in Wirklichkeit da brauche für meine weitere Lieferantin.
Hast du da einen schnellen Tipp für jede Gründerin, für jeden Gründer?
Boah, ich glaube, wenn man sich entschlossen hat, dazu einen neuen Lieferanten aufzubauen, wirklich so schnell wie möglich hinzufahren oder hinzufliegen, um diese ersten Gespräche zu führen. Weil je früher man dieses Vertrauen aufgebaut hat, desto besser kann man dann langfristig die Lieferantenbeziehung auch aufbauen.
Voll. Schön, dass du das auch so jetzt in die Community trägst und so sagst. Und ich glaube, ein weiteres Vorurteil oder viele Startups, junge Unternehmen oder auch etablierte Unternehmen teilweise, glauben, okay, ich tätige eine Bestellung und ich bekomme dann mein fertiges Produkt. Also man stellt sich das, glaube ich, oft zu einfach vor.
Schön wäre es, ja. Das wäre der Traum.
Schön wäre es, so ist es leider auch nicht. Vor allem nicht in Europa. Da dauert es, das hat man schon in Teil 1, länger eine Lieferkette aufzubauen. Aber wenn man sie hat, dann ist es mega. Dann hast du kurze Lieferzeiten, keine Vorabzahlungen. Du kannst hingehen, du hast die Zertifikate, du hast die Top-Qualität. Und. Aber wie gesagt, das ist es nicht, eine Bestellung tätigen und dann hast du fertiges Produkt. Wie viele Musterschleifen hattest du denn? Also wie oft hast denn du ein Muster von deinem neuen Lieferanten, den du dir da jetzt aufgebaut hast, bekommen, bis du gesagt hast, that's it, that's the golden sample sozusagen, wie wir sagen, dass du dann auch freigegeben hast?
Ja, das erste war tatsächlich fast von allen Lieferanten katastrophal, aber ich glaube im Sinne von ich als Gründerin oder ich als Person, die dieses Produkt kreiert hat, ich habe ja ganz genaues Auge dafür, was muss alles passen, welche Maße bei mir, welche Fülle, wie muss das genau sein. Natürlich ist es in der Erstauffassung dann ganz anders gewesen durch die Online-Calls. Es ist dann besser geworden ab dem Moment, wo ich dann vor Ort war.
Aber es ist einfach schon spannend, erklären oder? Entschuldige, ja. Wenn ich dich unterbreche, aber ich kann mich noch erinnern, weil wir haben ja zu der Zeit zusammengearbeitet. Wir haben ja die Ausschreibung erstellt, ja, wir haben die verschickt. Jeder hat das gleiche Muster bekommen, also dein Muster, er soll es nachbauen. Und wir beide waren dann wirklich, wir haben gewartet, ne, auf die erste Musterschleife. Und dann kamen die ersten Muster und dann warst du ja teilweise wirklich frustriert. Und das muss man, glaube ich, jetzt einmal da rausposaunen, dass man dann nicht frustriert zu sein braucht, dass das normal ist, oder? Also, dass die erste Schleife mal so eine Bestandsaufnahme ist, aber erzähl mal weiter. Wie ging es denn dann weiter?
Genau, also das erste Sample ist so ein bisschen Daumen mal Pi und ich habe mir gedacht, boah, die verstehen mich gar nicht, die verstehen mein Produkt nicht, was ist da los, kann ich mit denen arbeiten? Dann kommt das erste Feedback von meiner Seite, dann auch wieder per Videocall und dann war so, aha, okay, deshalb ist es wichtig. Und vor Ort, als ich dann war, dann habe ich erklären können, gut, bei uns, warum muss es da abgenäht sein? Warum muss die Fülle so sein? Warum ist es so wichtig für mich, dass diese ganzen Kriterien, die ich vorher eigentlich mit einer Checkliste geschickt habe, warum ist es so wichtig, dass es wirklich eingehalten wird? Genau, und ich habe dann 2 Tage mit dem Lieferanten tatsächlich auch verbracht, wir haben das alles durchbesprochen und dann plötzlich haben sie verstanden, aha, ich muss so nähen, damit es dann in der Funktion genauso ist. Wir haben dann tatsächlich sicher 4 Feedbackschleifen am Final gebraucht, bis das finale Produkt dann da war. Aber das 4. war dann super und war dann sehr gut. Aber ich muss dann auch sagen, ich bin dann nicht gleich mit der Erstbestellung gleich richtig groß reingegangen, sondern es hat dann eben eine Erstlieferung von einmal 500 Stück gegeben, eine Zweitlieferung von 1000 Stück und dann habe ich mir sicher sein können, okay, auch in der größeren Produktion funktioniert es. Weil nur weil das Golden Sample dann so schön ist, heißt ja dann nicht, dass ich gleich die ersten 10.000 Stück bestelle und die ja alle so perfekt sind.
Super spannend. Ich glaube, da hat man jetzt echt ein paar super Key Learnings dabei, nämlich wenn man die Bemusterung startet, mal klar eine Checkliste definieren, oder? So eine Anforderungscheckliste. Was ist denn für mein Produkt wichtig? Wir haben gelernt, Muster hinschicken und bitte schauen, dass alle Hersteller dasselbe Muster bekommen, dass alle die gleiche Basis haben, dass jeder Hersteller die gleiche Ausschreibungsunterlage bekommt. die gleichen Fristen bekommt, um abzugeben, weil auch da sieht man, wie schnell arbeitet jemand, hält sich jemand an Zeitpläne oder ist einer schon mit der Logistik überfordert, wenn er dann das Produktionsmuster hersenden muss. Also auch da in dieser Phase, oder Christina, korrigiere mich, aber auch in dieser Phase lernt man schon sehr gut die Lieferanten auch kennen, wie sie sich verhalten und wie sie agieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich habe dann meine Deadlines natürlich gesetzt. Ich habe allen möglichen Lieferanten die gleiche Deadline gegeben und habe denen auch das gleiche Muster ausgesendet. Und dann war für mich schon auch ein Kriterium, also ein Auswahlkriterium, wie schnell reagieren sie, wie schnell können sie ihren Stoff auch sourcen, den ich haben möchte, wie schnell können sie mir das erste Sample schicken und ist es wirklich in dieser Deadline, die ich in Wirklichkeit auch vorgebe und wie sind die Reaktionszeiten. Und das sind alles Punkte, die man dann perfekt eigentlich in die Lieferantenbewertung in Wirklichkeit mitnehmen kann, um zu sagen, wäre das ein passender Lieferant für mich, ja oder nein? Weil wenn ich im Sampling-Prozess schon merke, der halte keine Deadlines ein und antwortet mir nicht per Mail, dann merke ich schon, ich weiß jetzt nicht, wie es in Zukunft mit der laufenden Kooperation dann sein wird.
Super spannend und ich glaube auch teilweise beruhigend für viele, die uns da jetzt zuhören, wo sie einfach denken, ja, okay, gut, bei der Christina war es auch so, bei mir ist es irgendwie gerade auch so und bei der Christina ist ja letztendlich auch alles gut geworden.
Auf jeden
Fall. Aber meine Lieben, damit es gut wird, geht es jetzt weiter. Also das war jetzt mal so die erste Bemusterungsrunde, dann hat man eh schon ausselektiert, ne? Und ich glaube, dann kann ich mich erinnern, dann bist du noch mit 2 oder 3 weitergegangen.
Genau.
Mit denen gingst du dann in Runde 2, 3 und ja, dann kommt es ja auf ein gutes Projektmanagement an. Das ist ja, dann geht es ja weiter, die Journey, ja, dass das alles ins Laufen kommt. Ich denke da an Regelmeetings, Zeitpläne, Verantwortlichkeiten. Wie hast du das gehandhabt? Wie hast du das gemanagt? Wie hast du das aufgesetzt? Hast du das eigentlich alles selbst gemacht oder hattest du jemanden im Team, der dir da geholfen hat?
Tatsächlich habe ich es bisher alles selbst gemacht. Bin gerade dabei, dass jemand zu uns ins Team dazu kommt, aber bisher war der Einkauf eigentlich hauptsächlich bei mir. Wie habe ich das alles gemacht? Ich habe mir einfach immer klare Listen gemacht, klare Deadlines und einfach eine klare Übersicht. Das war bei der Übersicht dann der Lieferanten, hat es dann einfach auch für mich eine Matrix gegeben, wo ich genau solche Kriterien mit reingenommen habe. Wie schnell reagiert der Lieferant? Wie geht der auf mich ein? Wie habe ich das Gefühl, dass der uns, die Firma, einfach auch wahrnimmt und wie sehr möchte er gern mit uns arbeiten? Das waren alles so Kriterien. Und dann final habe ich
wichtig, gerade wenn ich da jetzt reinquetsche, wichtig, wirkliche harte Kriterien aufzustellen.
Ja.
Weil ich bin jetzt 18 Jahre im Einkauf und ich habe so einen Standardsager. Ich sage immer, es ist nicht der günstigste Preis wichtig, der beste Preis. Und der beste Preis ist für mich nicht nur der Preis, der am Angebotszettel steht. Das ist genau das, Christina, was du jetzt gesagt hast. Das heißt auch, wie schnell antwortet der, was hat er für Referenzen, wie ist auch die Bonität des Herstellers, kann man ja auch sehr schön überprüfen.
Ja.
Wie sehr hat er Bock auf dein Projekt? Weil als Jungunternehmerin braucht man schon auch einen Lieferanten, einen Hersteller, der ein Stück weit an einen glaubt, weil er hat schon auch ein paar Lehrmeter, so offen muss man sein. Also da muss man schon ein bisschen auch an dich und an das ganze Konzept glauben. Und das ist gut und wichtig und finde ich auch schön, dass du das aufgestellt hast. Ja.
Für mich ist es gleich wie bei einem Bewerbungsgespräch eigentlich in der Firma. Mhm. Das Bewerbungsgespräch beginnt ja nicht ab dem Moment, wo die Person zur Tür reinkommt, sondern es beginnt ab dem Moment, wo du die erste Bewerbung bekommst und wie schnell du Reaktionen bekommst und wie schnell man vielleicht einen Termin findet, dass ich das alles koordinieren kann. Und genau so ist es beim Lieferanten. Es fängt nicht da an, wo ich sage, jetzt habe ich den ersten Call und jetzt mache ich mir das aus, sondern es beginnt wirklich bei dem Erstkontakt per Mail, bis es dann einfach final zu irgendwelchen Entscheidungen kommt.
Du hast mal zu mir gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, Margot, ich wollte nie eine anonyme Marke sein.
Genau.
Welche Rolle spielt dabei für dich deine Lieferkette?
Eine sehr große tatsächlich. Also wir haben uns auch, also wir im Gründerteam haben uns von Beginn an dazu entschlossen, dass wir unser Hauptprodukt, unser Lockenband eben ganz sicher in Europa produzieren wollen. Einfach weil wir als Personen, wir beiden Gründerinnen, immer vor der Kamera sein, immer präsent sein. Unser Team ist auch immer auf Social Media irgendwo zu sehen. Und wir sind einfach keine anonyme Brand, die sagt, jetzt bringen wir irgendein Produkt raus und sourcen es irgendwo. Sondern wir wollen auch wirklich diese Love-Brand sein und das nach außen hin also ausstrahlen. Und aus dem Grund war für uns ganz klar, Produktion von unserem Lockenband wird definitiv nur in Europa stattfinden, einfach weil wir als Personen auch so dahinter stehen.
Mhm. Ich finde es richtig toll. Ich meine, dass ich das sage, ist klar. Meine Agentur hat sich seit 3 Jahren auf Europa-Sourcing spezialisiert. Mhm. Aber ich freue mich über Unterstützer und ich freue mich über Leute, die das sehen. Was ist denn so deine Meinung oder warum denkst du, dass nach wie vor so viele, vor allem auch Startups, vor allem Dropshipper, Amazon, FBA-Seller, warum gehen die gleich nach China und denken nicht mal an Europa, vor allem diese Zielgruppe?
Vielleicht ist es auch einfach, keine Ahnung, du sagst ja natürlich auch die Kommunikation, das ist natürlich mit Asien auch was anderes als mit Europa, auch die schnelle Kommunikation, aber ich sehe da auf der anderen Seite wieder die großen Probleme in Wirklichkeit, weil für mich, ich kann entscheiden, wir haben unser Lockenband jetzt in 16 verschiedenen Farben, ich kann jeden Monat entscheiden, was ich im nächsten Monat erhalten möchte oder in den auch einmal kurzfristig, wenn ich sage, ich brauche irgendwas dringend in 2 Wochen, kannst du es mir schicken, dann schreibe den Lieferanten, mach das mit dem aus und bekomme das dann auch.
Und das ist ein mega Vorteil und das finde ich jetzt richtig gut, dass du das sagst, weil das ist vielen nicht bewusst und das ist ja genau das für Startups und junge Unternehmen. Wenn du schnell reagieren willst, schnell Produktentwicklungen machen willst, Varianten bringen willst, Farben bringen willst und nicht gleich 1000 Stück bestellen willst, dann ist Europa eine sehr interessante Alternative.
Ja,
und ich glaube, die anderen Vorteile, korrigier mich, also ich weiß es ja aus unseren vielen Projekten, aber so wird es ja auch bei dir sein, die Vorauskasse fällt weg, du musst nicht alles vorab bezahlen, du hast einfach eine Qualitätskontrolle vor Ort,
ja,
du hast sichere Verträge hier in Europa. Habe ich was vergessen? Ist noch was, wo du sagst, okay, das ist so ein super Benefit vielleicht?
Es ist eh das, es ist vor allem einmal dieses Vertrauen, diese Nähe, dass ich weiß, mein Lieferant ist jetzt gar nicht so weit entfernt und ich kann einfach schnell mal hinfliegen in Wirklichkeit, wenn wirklich was Größeres wäre. Aber auch die Reklamationen und so, dass ich weiß, wenn ich eine Reklamation habe, dann habe ich einen Ansprechpartner direkt und der wird sich darum kümmern. Ich meine, das ist natürlich auch ein Ding, was man vorhin natürlich mit abcheckt. Wie gehen die mit Reklamationen um? Wie ist der Reklamationsprozess dann und was passiert dann auch? In welchen Fällen, aber da bin ich mir aktuell schon sehr sicher, dass es mit dem aktuellen Lieferanten einfach sehr gut funktioniert, sollte es da mal Thema mit der Qualität geben.
Mhm. Okay, prima. Das heißt, du hast dich bewusst für diesen Weg der Lieferkette entschieden.
Ja.
Und bist jetzt happy, nicht happy, semi-happy. Wie geht's dir denn jetzt mit deiner Lieferanten-Landscape? Du hast ja jetzt den neuen sozusagen, ja? Weiß nicht, ob du verraten willst, wo der produziert oder wo er sitzt, up to you. Mhm. Und dann hast du aber noch deinen alten Lieferanten, sage ich jetzt mal, mit dem du von Beginn an zusammengearbeitet hast, mit dem du gestartet hast. Ne? Das ist genau. So jetzt dein Setup.
Genau. Also ich habe meine alte Lieferantin auch noch, aber den Größteil geht mittlerweile über die neue Lieferantin, vor allem, weil wir einfach so gewachsen sind und die großen Kapazitäten brauchen. Das heißt, ich habe es momentan einfach ein bisschen aufgeteilt, um einfach auch, ja, das breiter aufgestellt zu sein. Für uns mittlerweile in unserer Unternehmensgröße ist es einfach auch wichtig, sich auf 2 Lieferanten verlassen zu können, weil man weiß nie. In Wirklichkeit weiß man nie.
Was heißt denn, wo bist denn gerade, dass die Leute ein bisschen was deuten können? Wie hast du denn begonnen? Schmeiß ein paar Zahlen in den Raum, also umsatzmäßig. Wie hast du denn begonnen? Wo steht ihr jetzt? Wo soll die Reise hingehen? In welche Länder liefert ihr?
Ja. Also wir haben stark begonnen mit dem Dachraum, also Österreich, Deutschland, Schweiz. Das hat begonnen mit 1, 2, 3 Bestellungen am Tag, hat sich dann entwickelt zu 300 Bestellungen. Ja, mittlerweile an unseren stärksten Tagen haben wir auch schon 500 Bestellungen am Tag gehabt. Also es geht schon wirklich großes an Menge weiter. Jetzt nicht nur mit unserem Lockenband per se, sondern auch mit unserer ganzen Haarpflegeserie. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir jetzt dieses komplette Spektrum an Haarpflege einfach abholen, einfach um die Wiederkaufsrate auch irgendwo zu steigern. Ja, unsere Reise ist noch ganz, ganz groß. Wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Wir haben noch so viele Länder, die wir noch angehen wollen, wo wir dann noch stärker einfach im Ads-Bereich sein wollen. Ich muss ja dazu sagen, wir sind ein E-Commerce-Produkt und sind hauptsächlich eben im E-Commerce aufgestellt. Also alles, der größte Teil wirklich über unseren eigenen Online-Shop. Ja, und sind jetzt ganz, ganz stark dabei, Europa abzudecken und
okay.
Da noch mehr Länder.
Gibt es da Fahrplan? Gibt es da Länder? Ist da der Osten besser geeignet, der Süden Europas? Oder wie macht ihr denn da euer Research, dass ihr wisst, in welche Länder ihr als nächstes gehen könnt?
Wir testen in Wirklichkeit viele Länder an. Das heißt, wir haben unsere Kampagnen, wir schauen, in welchen Ländern funktioniert es und in den Ländern, wo es gut funktioniert, versuchen wir dann einen größeren Fokus zu setzen. Momentan merken wir, dass bei uns auch die nordischen Länder sehr gut ankommen. Benelux ist ein definitiver Punkt, den wir noch angehen wollen. ja, wir sehen einfach noch extrem viel Potenzial in weiteren Ländern und wie gesagt, momentan sehr stark Dach, was wir bisher gemacht haben. Aber wie gesagt, von den Ländern her ist noch richtig, richtig viel möglich.
Mhm. Und du hast gesagt, wir sind E-Commerce, ja, Doppelpunkt. Wir sind nur E-Commerce oder wir sind auch stationär. Interessiert dich der stationäre Handel oder sagst du, mein Produkt ist gar nicht gemacht für den stationären Handel?
Ich würde schon sagen, dass unser Produkt schon für den stationären Handel gemacht ist. Wo unser großer Fokus und unser größtes Know-how ist, ist in Wirklichkeit alles ums E-Commerce. Das heißt, wir verkaufen unser Produkt hauptsächlich auch wirklich über Meta-Kampagnen, über Influencer-Marketing, Kooperationen und so. Wir sind aber zusätzlich auch noch im ganzen Dachraum in über 1500 Friseurläden erhältlich. Das heißt, das schon über einen Handel. Ja, wer weiß, was kommt. Also wir sind auch offen für neue Zweige, aber momentan wirklich auch noch sehr stark dieser E-Commerce-Bereich.
Das klingt nach so einer schönen Bilderbuch-Startup-Karriere. Das freut mich extrem für dich.
Ja, danke.
Ich schätze dich ja auch sehr als Gründerin. Mir hat schon immer so deine Hands-on-Mentalität und dein smartes Vorgehen und deine Einstellung zu gewissen Dingen wirklich immer sehr, sehr gut gefallen.
Danke für die Blumen.
Von mir Applaus, ja, dass du da jetzt so weit bist und ganz bestimmt noch viel weiter kommen wirst. Gehen wir zurück zum Thema Lieferkette. Das heißt, du arbeitest jetzt mit zwei Herstellern in Europa. Wichtige Botschaft wieder von mir an alle da draußen. Das ist auch richtig gut. Risikominimierung, Single Sourcing, also einen Hersteller zu haben, wenn man wächst, ist wirklich fatal. Zuerst freut man sich natürlich immer, wenn man die Lieferkette aufbaut, dass einer mit einem startet, dass der Weg gemeinsam beschritten wird. Aber dann vergisst man oft, sich einen zweiten aufzubauen und diesen wirklich früh genug aufzubauen, weil es dauert. Also was würdest du sagen jetzt vom ersten, ich muss jetzt einen zweiten Lieferanten aufbauen, bis ich halte jetzt das Produkt wirklich in der Hand. Wie lange hat denn das gedauert, Christina?
Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es so 3 Monate gewesen wären. Es wäre so super gewesen.
Ich habe dir damals gesagt, das weiß ich auch noch, wo du mich das gefragt hast. Und ich habe dir dann gesagt, ja, im Schnitt sind das so und so viele Monate. Und du,
ja, das war ich war komplett so, nicht bei mir. Naja, gut, ja. auch bei mir.
Also wie lange?
Ja, bis zu dieser Bestellung, weil ich gesagt habe, jetzt kann ich 1000 Stückchen mal mit der Ruhe bestellen und da ist jetzt wirklich alles unter Dach und Fach, hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert. Also dann wirklich zwischen 9 und 11 Monate mit Lieferantenbesuch dazwischen natürlich und ganz viel Feedbackschleifen und ganz viel Kontakt und Abstimmungen. Aber dass ich echt sage, ich kann jetzt wirklich eine gute Menge bestellen, würde ich schon sagen, sind wir in dem Bereich, ja.
Mhm. Bitte, ich glaube, wichtiges Learning, wichtige Info an alle da draußen. Auch das ist der Standard, das sage ich auch immer. Ja. Kommt auf die Komplexität drauf an, kommt drauf an. Wobei die Komplexität, das ist ein Haarband und nicht falsch verstehen, Christine. Auf den ersten Blick schaut das auch nicht so komplex aus. Ne?
Glaubt man. Ja, dann gibt es so viele Dinge, die schiefgehen können.
Ich habe bitte mein erster Job, ich habe Tragetaschen für Spar eingekauft, die du an der Kasse findest. Ne? Gott, der wisst ja gar nicht, also was da alles schiefgehen kann, das ist eine kleine Rocket Science, Tragetaschen zu sourcen, wirklich. Das schaut auf den ersten Blick alles so einfach aus, ist es aber nicht. Ich weiß. Ja, gut, dann haben wir jetzt da auch ein bisschen Einblick bekommen in deine Lieferantenlandschaft, auch so ein bisschen, wo du stehst, wo der Weg hingehen soll. Ich glaube, das ist auch immer ganz gut, dass man weiß, okay, ich habe da ein Produkt und ich kann Produkte rundherum bauen. Ne? Ja. Also nicht nur ein Haarband, sondern auch die Pflegeprodukte dazu. Ich weiß ja nicht, was du als nächstes bringst, ob du auch ein Haarband für Tiere bringst oder ich sage jetzt irgendwas. Ja.
Sei also, gespannt. Ja, es kommt auf alle Fälle noch was.
Ein Muster von dir. Von deinem dritten Lieferanten. Vielleicht hast du ja mittlerweile schon einen dritten Lieferanten freigeprüft.
Ich arbeite tatsächlich schon am dritten Lieferanten. Also ich möchte wirklich schauen, dass ich mich noch breiter aufstellen kann, einfach weil wir einfach sehr viel Wachstum geplant haben und ja, da ist mir tatsächlich noch lieber, wenn wir noch breit aufgestellt sind.
Ja, so soll es sein. Und jetzt hilf mal allen Leuten da draußen. Jetzt hast du unterschiedliche Produkte, du hast immer wieder neue Lieferanten, die du brauchst. Ist das deiner Meinung nach immer die gleiche Vorgehensweise oder wählst du immer eine andere? Oder ist die Grundstruktur dieses Prozesses immer gleich?
Also für mich ist die Grundstruktur immer gleich, ob jetzt dann ein Haarspray-Source oder ob ich jetzt ein Lockenband suche. In Wirklichkeit, ich beginne mal mit der Lieferantensuche und ich habe meinen klaren Prozess, den ich durchgehen kann. Also die Basics sind die gleichen. Natürlich, beim Produkt gibt es dann andere Merkmale, ob da der Geruch gut ist oder wie auch immer, oder da in Wirklichkeit die Funktionalität stimmt. Das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber vom Prozess grundsätzlich, würde ich sagen, ist es sehr ähnlicher.
Ja, und das ist das Schöne, und das ist auch die Faustregel so in meiner Firma, und das hat sich etabliert, und das ist, glaube ich, auch die schöne Nachricht an alle da draußen. Wenn man einmal diesen Prozess weiß und aufgesetzt hat und die Templates hat, ja, dann kann man das immer wieder anwenden. Das heißt, nochmal, hat man zwar schon in der ersten Folge, aber nochmal ganz schnell, in Asien schreibst du über ein Chatbot oder über einen Chat und da kommt dann sofort ein Kontakt und du bekommst ein Muster und dann, du weißt zwar nicht, was dahinter steckt, ich gehe jetzt nicht auf die Nachteile ein, aber der Vorteil in Asien ist, es geht schnell und da hast du schneller mal was in der Hand. Ja. In Europa ist das wirklich anders, da brauchst du ein komplett anderes Mindset. Nämlich die Vorgehensweise, wie wir es in der Firma fahren, ist wie folgt, oder wie ich halt, jetzt mache ich das seit 18 Jahren, du brauchst mal eine Lieferantenliste und da brauchst du nicht 3 oder 4 Lieferanten, oder Christina, da brauchst mal, also wir in der Firma machen 70 bis 100, aber das stemmt man selber eh nicht, aber da brauchst mal 20, 30 Lieferanten, die jetzt ja, wirklich gut, mal passen könnten. Die holst du dir halt über Messen, über Kontakte oder halt über eine professionelle Sourcing-Agentur. Jedenfalls, das ist der Starting Point. Dann ist es echt wichtig, dass man NDAs versendet. Ja,
ja, also gleich von Beginn an, wirklich. Ja. Ohne Produkt zu schicken oder Muster zu schicken oder sonst irgendwas. Ja.
Vor allem, ich glaube, du hast ja auch einen Patentschutz oder einen Produktmusterschutz. Irgendwas hast du angemeldet, oder, für dein Haarband?
Genau, Geschmacksmuster haben wir in ganz Europa. Also fürs Design haben wir in ganz Europa einen Schutz, ja.
Genau, so vor allem, wenn man sowas am Laufen hat. Ne? Also bitte unbedingt Vertraulichkeitsdokumente abschließen. So, und dann kommen viele zu mir und jammern, oh, niemand meldet sich, ich rufe an, ich schreibe E-Mails. Das ist zu wenig. Also da nimmt man dich in Europa nicht ernst. Das heißt, der nächste Schritt ist, dass du eine Ausschreibung baust. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schöne, Christina, das haben wir einmal für dich gemacht, einmal, und du hast das jetzt bei dir in der Firma und das kannst du immer wieder anwenden, ne? Egal für welches Produkt.
Genau so ist es. Ein voll wichtiger Punkt, der mir zu Beginn nicht so bewusst war, ist einfach dieser Lieferantenvertrag dann auch. Weil natürlich habe ich dann von meinen Lieferanten so gehört, ah, das brauchen wir nicht, das reden wir uns aus und na und wird schon passen. Mhm. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist natürlich immer ganz nett, diesen Vertrag im Hintergrund zu haben und trotzdem zu wissen, das ist unsere Basis. Weil in Wirklichkeit ist es ja eine Sicherheit für Kundin und für den Lieferanten. Es soll ja von beidseitig einfach eine gute Basis sein.
Mhm. Und was waren so, Verträge sind wirklich extrem wichtig, auch auf die wird oft vergessen. Es ist lästig, sie einzuführen, aber der Aufwand lohnt sich jedenfalls. Ich sage immer, einen Vertrag brauchst du nur, wenn was nicht stimmt. Ja, aber wenn was nicht stimmt, hat ein Vertrag in Europa auch eine Gültigkeit und da hast du eine gewisse Handhabe. Was sind denn so die wichtigsten Parameter, die du im Vertrag geregelt hast, Christina?
Ja, natürlich die Klassiker mit Zahlungsziele, aber natürlich auch, wie gehe ich mit Reklamationen um, wie gehe ich mit Versandrückständen um, wenn Ware einfach nicht kommt, die trotzdem bestellt wird, gibt es dann Verzugszinsen, gibt es je nachdem, was man sich eben vereinbart. Der Gerichtsstandort natürlich auch, ganz wichtig. Ja, in Wirklichkeit alle Rahmenbedingungen, die passieren können oder die einfach wichtig sind zu definieren, sollten da definitiv seinen Platz finden.
Mega wichtige Punkte. Einen sage ich noch, weil der wird oft vergessen und der ist so simpel, die Preisgültigkeit. Ja?
Ah ja,
weil da stimmt. Haben sie dich am, das hast du ja auch in deinem Vertrag ganz bestimmt.
Ja.
Aber da stolpern viele drüber und das vergessen viele und das ist halt echt doof dann, weil da bemühst du dich und verhandelst du und freust dich über deinen Einkaufspreis und ab der zweiten Bestellung heißt dann, ja, leider die Preise erhöhen sich um 20% und das keine Handhabe, weil du hast nicht definiert, wie lang der Preis Gültigkeit hat.
Ja, und genau wie du richtig gesagt hast, es ist ja, in Wirklichkeit möchtest du diesen Vertrag gar nie verwenden. In Wirklichkeit soll das einfach nur für dich und für den Lieferanten einfach eine Ablage sein und die Rahmenbedingungen sind da. Der Rest in Wirklichkeit sollte einfach zum Ausreden sein, ohne drüber streiten zu müssen.
Schauen wir uns noch ein bisschen die Logistik an. Hersteller, Netzwerk funktioniert, check. Logistik, hast du so begonnen, wie viele unserer Kundinnen und Kunden beginnen, zunächst mal nach Hause schicken, du checkst, du packst um und du versendest dann weiter, B2B, B2C. War das so bei dir?
Genau.
Wenn ja, ist es jetzt immer so oder wie ist das bei dir so?
Wir haben die klassische Startup-Journey mitgemacht mit dem eigenen Wohnzimmer und haben dort am Abend immer beim Fernsehen gepackt und dann unsere Produkte assembliert. Dann irgendwann ist es mit dem Wohnzimmer zu klein geworden und dann haben wir unseren ersten Raum angemietet und dann, genau, ist es so dahingegangen. Das heißt, jedes einzelne Lockenband wurde von uns selbst kontrolliert, assembliert und dann eben in diese Sackerl reingepackt, mit Barcode drauf, in den Karton und dann zu unserem Fulfillment-Partner. Ja, als wir begonnen haben mit unserem Coaching dann auch, hast du mir gesagt, ja, super wäre es natürlich, wenn alles aus einer Hand kommt. Und ich war so, wie soll denn das funktionieren? Also wie soll ich das aus der Hand geben, diese Qualitätskontrolle? Wir haben es geschafft.
Kurzer Einwurf, vielleicht verwirrt das jetzt ein paar. Christina hat bei mir ein Coaching gemacht. Ich nehme so 2-3 Startups im Monat auf, nicht mehr. Das mache ich so nebenbei. Dann nehme ich halt gewisse Startups auf, wo es halt echt passt, wo es auch zwischenmenschlich passt. Und die coache ich dann ein paar Monate und begleite ich, Lieferketten aufzubauen. Das nur als kurzen Einwurf.
Wollte ich genau. Und wir haben eben dann gemeinsam daran gearbeitet und dann war eben Margots dein Einwurf dann so, ja, super wäre es natürlich, wenn das alles von einer Lieferantin kommt. Und ich habe mir gedacht, wie kann das funktionieren, dass ich diesen Assemblierungsschritt, diese Qualitätskontrolle aus der Hand gebe, aus der eigenen Hand so. Ich habe es mir zu Beginn nicht vorstellen können, mittlerweile kann ich es mehr.
Als Kontrollmensch, Christina, oder?
Nein, so ist es. Schon wichtig, dass die Qualität einfach passt. Es ist so, das eigene Baby aufzubauen, da will man natürlich auch, dass alle Kundinnen einfach das perfekte Produkt bekommen.
Ja.
Aber ich habe es geschafft, dass wir es aus der Hand gegeben haben. Das heißt, unsere neue Lieferantin, die zweite Lieferantin, die macht wirklich eine doppelte Qualitätskontrolle, assembliert wirklich selbst. Es kommt alles in Kartons direkt zu unserem Fulfillment-Partner, jetzt nicht mehr in unserer Zwischenlager, sondern wirklich zum Fulfiller. Wir machen dann natürlich schon noch unsere Qualitätskontrollen. Das heißt, jede Lieferung wird von uns stichprobenartig dann schon noch kontrolliert und wir nehmen die raus und messen alles nach und schauen, ob alles passt. Aber ja, für uns eine riesen Erleichterung, das ist nicht mehr auf der Couch oder im Lieferantenraum oder wie immer zu machen, sondern das jetzt alles direkt beim Lieferanten ausgelagert zu haben.
Mhm. Okay.
Ja. Aber hätte ich mir nie vorstellen können. Bin ich ehrlich, zu Beginn. Ja.
Ja, manchmal muss man da so ein bisschen so seine Denke oder seine Komfortzone ein bisschen verlassen und dann neue Wege gehen, sagen wir so.
Ja.
Okay. Wenn du so ein bisschen zurückblickst auf deine Journey, jetzt einmal wirklich auf der fachlichen Ebene und einmal auf der persönlichen Ebene. Beginnen wir mal mit der fachlichen Ebene, mit den Hard Facts. Was ist denn so, ja, wenn du zurückblickst, was sind denn so deine 3 wichtigsten Learnings, was jetzt die ganze Lieferantensuche betrifft? Kannst du es auf 3 festmachen oder auf 1, 2? So wirkliche Learnings, wo du sagst,
Ja. Das erste ist einmal, die fachliche Kompetenz, in dem Fall bei uns in der Schneidereiproduktion, muss wirklich bei der Produzentin so per se sein. Das heißt, die Person, mit der ich in Kontakt bin, die muss mein Feedback auch verstehen können und greifen können. Und wenn ich sage, das mit der Naht passt nicht, dann muss da die Kompetenz auf der anderen Seite auch da sein. Also wirklich die Kompetenz noch einmal wirklich sehr stark abzufragen, ob der das Feedback auch nehmen kann. Das zweite ist wirklich Kapazität, weil das ist das, woran wir mit unserer ersten Lieferantin einfach stark gescheitert sind, dass die Kapazitäten einfach nicht mehr möglich waren und wir viel mehr verkaufen hätten können, als wir Produkte gehabt hätten, was natürlich im Business dann sehr traurig war für eine kurze Zeit. Und das dritte ist natürlich zwischenmenschlich, muss es passen. Für mich ist es total wichtig, auch mit Geschäftspartnern und Partnerinnen zusammenzuarbeiten, wo ich einfach das Gefühl habe, mit denen, da freue ich mich wirklich jetzt schon auf einen Online-Call und musste dir jetzt mal drüber nachdenken, oh mein Gott, nein. Also das Zwischenmenschliche ist für mich einfach extrem wichtig, einfach auch, dass es funktioniert.
Das hast du jetzt super zusammengefasst. Ich habe immer, auch da habe ich so einen Sager, den ich immer wieder bringe. Da schmunzeln jetzt vielleicht einige, aber ich finde tatsächlich, einen super Hersteller zu finden, ist genauso schwer wie ein schönen Lebenspartner zu finden, ja. Also da muss so
viel. Kann ein Jahr dauern.
Ja.
Oder mehr.
Oder länger.
Oder länger.
Prüfe, wer sich ewig bindet. Na, Also im Ernst, ich finde, ich mag den Vergleich, weil es ist wirklich nicht einfach. Da muss schon ganz schön viel passen. Ja? Der Hersteller, der muss die richtige Größe haben. Wenn er zu groß ist, interessierst du ihn nicht. Ja?
Genau.
Dann bist du Kunde Nummer 100. Wenn er zu klein ist, wie es bei dir war, dann kannst du nicht skalieren. Wenn er im falschen Land sitzt, versteht er deine Denke nicht oder du hast Kommunikationsprobleme und. Also da muss schon sehr viel passen und das kann man schon vergleichen, finde ich. Und ja. Was ich auch so sehe mit den ganzen Startups, Online-Händlern, jungen, skalierenden Unternehmen, mit denen ich arbeite oder meine Firma, so ein guter Lieferantenkontakt ist die halbe Miete. Also bitte geht's nicht her und zahlt 1.000 Euro, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel ist, ja, für eine Lieferantenliste, weil ihr wisst, das ist ein Kontakt, ja. Ihr müsst wissen, wie gehe ich daran, das Netzwerk, was sind die Templates, wie komme ich dann überhaupt ran? Und wir haben das heute, glaube ich, dreimal gesagt. Mit Anrufen und E-Mails ist nichts, ne? In Europa.
Mhm.
Und dann glaube ich auch, dass man sich von dem Ganzen löst. Ja, das erste Muster muss passen, also so 3-4 Musterschleifen. Das hat man ja auch im Gespräch, ist wirklich normal, darf man nicht frustriert sein. Und ich glaube, von meiner Seite auch so noch, nur eine Bestellung auszulösen und zu warten, ist wirklich auch zu wenig. Ja. Da habt ihr halt echt coole Dinge von der Christina gehört, was da noch alles notwendig ist, dass es dann nachhaltig und gut funktionieren kann. Was mich jetzt noch interessiert, auch so persönlich, ja, ich weiß ja auch, wie hart es ist zu gründen. Ja. Ich habe ja auch vor 10 Jahren selbst gegründet. Und ja, gibt es da noch irgendwas, was dir wichtig ist oder was du teilen kannst und möchtest, was vielleicht so Leute auch motivieren kann, die jetzt vielleicht gerade nicht in einer so schönen, komfortablen Phase sind wie du, die noch ein paar Jahre davor sind?
Ich glaube, es ist immer der Grund, warum gründet man, warum will man das eigene Business eigentlich aufbauen. Und für uns war es halt immer diese Selbstverwirklichung, dass wir wissen, wir schaffen das, wir bilden unser eigenes Team. Ich habe als großes Glück gehabt, mit meiner besten Freundin zu gründen und sind bisher einfach wirklich ein super Team, einfach auch von den Gründungspersönlichkeiten, weil wir sehr unterschiedliche Interessen haben und das ist natürlich einmal perfekt, wenn wir beide das Gleiche machen wollen. Mhm. Voll. Ich glaube, für uns ist es bis heute Selbstverwirklichung. Wir haben für Beginn an nicht gedacht, was da rauskommt. Wir haben gedacht, ja, wir bringen das locker an den Markt, weil wir das als eine gute Idee finden und wir das Produkt so kreiert haben, dass es aber so einen großen Anklang findet und wir so wachsen dürfen. Steht natürlich extrem viel Arbeit dahinter, aber natürlich auch viel Herzblut und einfach auch, ja, für uns ist echt so am Morgen, wenn wir ins Büro reingehen, dann freuen wir uns richtig, dass wir halt richtig was weiterbringen, was tun dürfen. Ah, ja, und dann natürlich die schönste Bestätigung.
Ja, ehrlich gesagt, man kann diese Podcast-Folge zum Glück auch sehen. Also wir nehmen das Ganze auf. Man sieht das auch, wie du strahlst und wie du mit Begeisterung über dein Produkt und über das Ganze sprichst. Also ist wirklich auch schön anzusehen. Und ich glaube auch so, wie du sagst, es gibt immer einen gewissen Grund.
Ja.
So, Christina, und jetzt würde es mich auch wirklich noch interessieren auf der persönlichen Ebene. Was kannst du da aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund deiner Learnings, all den Startups und jungen Unternehmerinnen da draußen mitgeben?
Ja, wir haben natürlich auch die klassische Startup-Journey mit dem Startup-Rollercoaster mitgenommen, mit extremen Höhen und extremen Tiefen, mit extrem viel Arbeit natürlich auch dahinter. Es hat Monate geben, da haben wir jedes Wochenende durchgearbeitet und da hat es Wochenenden geben, da haben wir dann wieder mal frei gehabt. Es geht einfach dann final ums Durchbeißen. Und es wird auch sein, wie oft war ich mit meinem Produkt bei Personen, wo ich mir Feedback einholen wollte, einfach nur, um die Expertise der anderen Seite zu hören. Und ich bin auch belächelt geworden, so quasi, aha, das Haarband. Dann habe ich es mit Zahlen unterlegt und dann war so, okay, jetzt können wir es ernst nehmen. Also es sind schon immer wieder mal so Enttäuschungen da, weil man denkt, ja, gut, vielleicht könntest du mich auch von Beginn an ernst nehmen, aber manchmal, ja, ist es halt einfach nicht so drinnen. Und
gab es da auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Gab es das auch?
Tatsächlich nein. Also so wirklich einen Aufgebepunkt hat es bei mir nie gegeben, weil für mich klar war, ich weiß, wo die Reise hingeht und ich weiß, wofür es alles da ist, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Aber für uns, ich muss auch sagen, das schwierigste Jahr war für uns das Jahr, wo wir über 140% gewachsen sind. von einem auf das andere Jahr das Team nicht größer gemacht, sondern mit dem einfach weitergemacht, aber viel zu spät reagiert, noch Mitarbeiterinnen eingestellt. Das Gleiche mit dem Lieferantenthema. Also das war für uns das stressigste Jahr, weil es einfach so ein großes Wachstum war für uns.
Ja. Und du mit den Prozessen nicht hinterherkommst.
Genau. Ne?
Die Prozesse hängen nach und du kommst in dieser Phase, so ging es auch mir in meiner eigenen Firma, by the way, du kommst hier in dieser Phase ganz viel auch auf Fehler drauf, die du auch hast in deinen Prozessen. Die musst du dann auch ausmerzen. Du musst nebenbei das Team aufbauen, du musst das Team vergrößern, die schulen, dann wieder schauen, dass du die natürlich auch haltest. Das ist ja heutzutage auch ein Thema, ne?
Genau.
Mitarbeiterbindung. Okay.
Ja. Ja. Also wirklich bei dem Prozess mitzukommen und gerade wenn so ein großes Wachstum ist, dann ist nicht nur ein Bottleneck, dann gibt's auf einmal 6 Bottlenecks, an denen man gleichzeitig arbeiten muss und voll. Das bringt natürlich einher, dass man ja sehr, sehr viele Ressourcen und sehr viele Stunden ist alles reinpulvert. Aber für mich, für meine Mitgründerin, für uns beide, wir haben immer gewusst, wofür wir was machen und wir haben immer gewusst, was unser Ziel ist. Und das ist diese große Eigenverwirklichung, den wir mit dieser Firma einfach auch machen. Ich muss auch sagen, ich bin extrem froh, dass wir zu zweit gegründet haben und eine Gründerin ein Team sind. Auch mit so einer guten Freundin von mir gemeinsam. Ist natürlich einmal voll schön, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
Ja.
Aber ja. Und auch muss ich sagen, dass unsere Kompetenzen so unterschiedlich sind. Ich bin so total der Zahlenmensch, organisatorisch und ich liebe so Strukturen aufzubauen und so und diese analytische. Meine Mitgründerin ist aber total die Kreative, macht alles, was bei uns im Marketing passiert, die Werbeanzeigen und alles, was damit zu tun hat und hat da so quasi den Head-Off. Und was uns einfach immer wieder zeigt hat in den letzten Jahren, wo es uns einfach gibt, wie wichtig es ist, dass das Gründerinnen-Team einfach auch so, wo die Kompetenzen einfach so aufgeteilt sind.
Das ist wirklich, das waren schöne Worte und ich glaube, da waren auch viele Dinge dabei, wo man sich bei der einen oder anderen Situation selbst wieder findet. Wo man einiges widerspiegeln kann. Ja, also ich kann nur sagen, danke Christina für deine offenen Einblicke, für deine Zeit. Hat mich extrem gefreut, dass du heute mein Gast warst in meiner zweiten Folge.
Mich auch, war ein sehr schöner Austausch, danke dir.
Sehr gerne, freue mich auch und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute, dass deine Journey weiterhin so gut verläuft.
Danke.
Ich werde das auch alles sehr gut verfolgen und mitbeobachten.
Das auf jeden Fall.
Und ja, ich freue mich dann zugleich auch schon auf die nächste Folge. In meiner nächsten Folge habe ich wieder einen Gast, den Heinrich Prokop. Das ist ein bekannter Investor. Man kennt ihn aus der TV-Show 2 Minuten, 2 Millionen. Und da lernen wir mal seine Seite kennen und wie er auf die Startup-Welt und die junge Unternehmerwelt blickt und wie er das Thema Lieferketten in Europa einfach sieht. Da schauen wir einfach an, weil er arbeitet ja international mit vielen jungen Unternehmern zusammen. Was sind die Fehler, die tausende Euro kosten, also die man vermeiden kann? Und klar, spielt Lieferkettenmanagement, spielt die passenden Hersteller da eine große Rolle? Und er wird gute Benchmarks geben und er wird sagen, wie man von den teuren Anfängerfehlern anderer lernen kann. So. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Schönen Abend und alles Liebe.
Schönen Abend.